Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isionen kreuz und quer durch Korea, unter anderem darüber, warum Tempel und Kirchen als Orte für die Partnersuche in den Vordergrund rücken. Sie hören außerdem das Autorenporträt und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Musik verbindet. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Südkorea plant hohe Investitionen in der Chungcheong-Region. Stärkster Anstieg der Verbraucherpreise seit 30 Monaten. Neue EU-Stahlschutzmaßnahmen. Südkorea genießt de facto Meistbegünstigung. Präsident Lee Jae-myung hat am Donnerstag das Vorhaben präsentiert, die Region Chungcheong zu einem globalen Zentrum für Innovationen im KI-Zeitalter zu entwickeln. Die Äußerung machte er bei der Präsentation der Vision für die Förderung der Hightech-Industrie in Chungcheong. Dabei gaben Samsung Electronics, SK Hynix und Celtrion Investitionspläne in Höhe von 392 Billionen Won oder 252 Milliarden Dollar bekannt. Die Regierung sicherte hierfür aktive Unterstützung zu und stellte die Ausweisung einer Megasonderzone und eine Deregulierung in Aussicht. Yi äußerte die Einschätzung, dass die Investitionen zu einem neuen Sprung der Hightech-Industrie des Landes nach vorne führen würden. Zugleich wies er die Vorwürfe der regionalen Diskriminierung im Zusammenhang mit den angekündigten massiven Investitionen zurück. Für die Standortwahl sei ausschließlich die Effizienz berücksichtigt worden, erklärte der Präsident. Die Verbraucherpreise in Südkorea sind im Juni so kräftig angestiegen wie seit 30 Monaten nicht. Nach Angaben des Amtes für Daten und Statistiken am Donnerstag stieg der Verbraucherpreisindex im Juni um 3,2% zum Vorjahr auf 119,99. Nach 3,1% im Mai hat sich die Teuerung damit weiter beschleunigt. Industrieprodukte verteuerten sich um 4,4%, während Agrar-, Viehzucht- und Fischereiprodukte um 3,2% teurer wurden. Die Preise für Dienstleistungen und für Strom, Gas und Wasser zogen ebenfalls an. Bei Industrieprodukten wurden bei Benzin, Diesel und Kerosin besonders drastische Preisanstiege verbucht. Als Folge des Kriegs im Nahen Osten kletterten die Preise für Erdölprodukte mit 24,7% so kräftig wie seit rund 4 Jahren nicht. Dies führte zu einem Anstieg der Verbraucherpreise um 0,93%. In Bezug auf die neuen Schutzmaßnahmen der Europäischen Union für ihre Stahlindustrie genießt Südkorea unter den Ländern, mit denen die EU-Freihandelsabkommen hat, faktisch den Status der Meistbegünstigung. Die neuen Maßnahmen der Union, die die bisherigen Safeguard-Maßnahmen für Stahlimporte ersetzen, traten am Mittwoch in Kraft. Im Mittelpunkt steht die Reduzierung der zollfreien Importmenge um 46%. Über 20 große Stahlexporteure, darunter Südkorea, Japan und Großbritannien, hatten seit April einzeln mit der Europäischen Kommission verhandelt, um sich ein möglichst hohes Zollkontingent für ihre Stahlprodukte zu sichern. Das neue Zollkontingent für Stahlerzeugnisse aus Südkorea wurde auf 2,073 Millionen Tonnen festgesetzt. Dies sind 19,7% weniger als das bisherige Kontingent von 2,581 Millionen Tonnen. Trotzdem wird das ausgehandelte Ergebnis als positiv bewertet, da die gesamte zollfreie Importmenge fast halbiert wurde. Die südkoreanische Regierung hat ihr Bedauern über einen neuen Bericht des Justizausschusses des US-Repräsentantenhauses geäußert, in dem ihr die Diskriminierung des E-Commerce-Unternehmens Coupang vorgeworfen wird. Es sei bedauerlich, weil der Bericht einseitig die Behauptungen von Kupang widerspiegle, erklärte der Sprecher des Außenministeriums Park Il am Donnerstag. Die Regierung habe bisher mit dem US-Justizausschuss in gutem Kontakt gestanden und ihre Position genau erläutert. Der Sprecher merkte an, dass die Untersuchungen und Maßnahmen zu Kupang nach inländischem Recht rechtmäßig und diskriminierungsfrei durchgeführt würden. Die Angaben im Bericht, nach denen die südkoreanische Regierung diskriminierende Untersuchungen und ungerechte Regulierungen gegenüber Kupang fortführen soll, treffen nicht zu. Park teilte auch mit, dass die Regierung den US-Kongress einschließlich des Justizausschusses und die US-Regierung laufend kontaktieren werde, um genaue Informationen weiterzugeben. Ein weiterer koreanischer Rohöltanker hat das Rote Meer passiert, das als alternative Route nach der Blockade der Straße von Hormuz dient. Das Ministerium für Ozean und Fischerei teilte mit, dass mit Stand 10 Uhr am Donnerstag ein einheimisches Schiff das Rote Meer sicher passiert habe. Das Schiff befördere Rohöl nach Südkorea. Angesichts der eingeschränkten Fahrt durch die Straße von Hormuz aufgrund des Kriegs im Nahen Osten haben einige koreanische Tanker im saudi-arabischen Hafen von Yanbu Rohöl geladen und den Weg über das Rote Meer nach Südkorea genommen. Es handelt sich um das 11. koreanische Schiff, das seitdem durch das Rote Meer fuhr. Zuvor hatten 10 Schiffe diese Route genommen, um beispielsweise Rohöl nach Südkorea zu transportieren. Russland plant laut einem Medienbericht noch in diesem Jahr eine Busverbindung zwischen Wladiwostok und der Sonderwirtschaftszone Rason in Nordkorea in Betrieb zu nehmen. Das berichtete das auf Nordkorea spezialisierte US-Medium NK News am Mittwoch unter Berufung auf die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA Novosti. Das in Wladiwostok ansässige Reisebüro Vostok Intour sei im Mai als Betreiber der Verbindung ausgewählt worden, hieß es. Die Nachricht fällt in eine Zeit, in der die Fertigstellung einer Autobrücke zwischen Nordkorea und Russland über den Fluss Tumen kurz bevorsteht. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und Russlands Präsident Wladimir Putin hatten sich bei ihrem Treffen 2024 in Pjöngjang auf die Schaffung eines grenzüberschreitenden Straßennetzes verständigt. Im Zuge dessen wird die Brücke über den Tumen gebaut. Sie wird erstmals Autostraßen zwischen beiden Ländern miteinander verbinden. Sie wird damit den Verkehr über den Fluss entlasten, über den bislang lediglich eine in die Jahre gekommene Eisenbahnbrücke führt. Das Verteidigungsministerium hat ein Treffen zur Evaluierung des Prozesses zur Wiederherstellung der operativen Kontrolle OPCON über die südkoreanischen Streitkräfte in Kriegszeiten abgehalten. Laut dem Ressort wurde bei dem Treffen unter Leitung von Verteidigungsminister An Kyu-bek der Stand der Umsetzung wichtiger Aufgaben dieses Jahres, darunter Konsultationen über eine Roadmap zwischen Südkorea und den USA, überprüft. Dabei wurde die künftige Ausrichtung erörtert. An forderte, dass das gesamte Militär seine Kräfte bündle, da dieses Jahr eine wichtige Zeit für die Festlegung des Zeitpunktes des Transfers der Befehlsgewalt sei. Ziel des Verteidigungsministeriums ist es, bei der bilateralen Sicherheitskonsultation im November in Washington die Verifizierung der vollen Einsatzfähigkeit des künftigen gemeinsamen Kommandos abzuschließen. Dann sollen die Verteidigungsminister Südkoreas und der USA ihren Staatspräsidenten ein Zieljahr für den OPCON-Transfer vorschlagen. Die südkoreanische Regierung strebt die Zurückerlangung der Befehlsgewalt noch innerhalb der Amtszeit von Präsident Lee Jae-myung bis Juni 2030 als Staatsaufgabe an. Die Chonnam-Gwangju Special Metropolitan City ist am Mittwoch offiziell gegründet worden. Die neue Metropole ist das Ergebnis der Zusammenlegung der Provinz Chonnam oder Südcholla und der Stadt Gwangju. Dies ist der erste Fall der administrativen Zusammenlegung von Großräumen in Südkorea. Zur Gründung einer Riesenstadt im Süden Koreas kam es 40 Jahre nach der Abtrennung von Gwangju als direkt regierte Stadt von der Provinz Südcholla im Jahr 1986. Die neue Stadt zählt 3,2 Millionen Einwohner und verfügt über ein Bruttoregionalprodukt in Höhe von 159 Billionen Won oder 102 Milliarden Dollar. Nach dem kürzlich bekannt gemachten groß angelegten Investitionsplan für die Schaffung eines Halbleiterclusters in der Region ging es beim ersten Antrag des Stadtparlaments und der ersten Arbeitsanweisung des Bürgermeisters um die Unterstützung für die Halbleiterindustrie. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea, heute mit Isyan am Mikrofon. Heute geht es um folgende Themen. Koreanisch hat sich im US-amerikanischen Musikmarkt zur drittgrößten Streaming-Sprache entwickelt, nach Englisch und Spanisch. Möglich gemacht hat das der weltweite Erfolg des K-Pop. Näheres dazu im ersten Teil. Anschließend erfahren Sie, dass in Südkorea Tempel, Kirchen und Gemeindehäuser zu ungewöhnlichen Orten der Partnersuche werden. Begegnungsprogramme von Religionsgemeinschaften erfreuen sich wachsender Beliebtheit und manche Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben dort nicht nur einen Partner gefunden, sondern inzwischen auch geheiratet. Ein kleines gelbes Fläschchen aus Kunststoff wird zum neuen Symbol des Korea-Besuchs. Bananenmilch, seit Jahrzehnten ein koreanisches Alltagsgetränk, hat sich unter ausländischen Touristen zum gefragten Souvenir und Social-Media-Phänomen entwickelt. Mehr dazu erfahren Sie im dritten Teil. Abschließend hören Sie die Rubrik Schreibende Menschen, KBS Autorenporträt mit Jan Dirksa. Zuerst hören Sie etwas Musik. Wie wär's heute mit der mit Zakko Zakko immer wieder, gesungen von Ilgiebo. Gute Unterhaltung damit.
Bye.
Koreanisch hat sich im größten Musikmarkt der Welt zur dritten Sprache entwickelt, nach Englisch und Spanisch. Angetrieben von der anhaltenden Popularität des K-Pop hat Koreanisch seinen Anteil am US-amerikanischen Musikstreaming-Markt auf 1,1% ausgebaut und hält diese Position nun bereits seit 2 Jahren stabil. Das zeigen aktuelle Daten des Analyse- und Datenunternehmens Luminate. Das amerikanische Unternehmen gilt als eine der renommiertesten Quellen der Musikbranche. Es liefert unter anderem die Daten für die US-amerikanischen Billboard-Charts. Luminate hat den Sprachanteil im amerikanischen Streaming-Markt für das erste Quartal 2026 ausgewertet. Demnach entfiel der Löwenanteil auf englischsprachige Musik mit 86%. Spanisch folgte mit 9,5% auf dem zweiten Platz, Koreanisch mit 1,1% auf dem dritten. Dabei ist der Aufstieg des Koreanischen keine neue Erscheinung. Bereits 2025 hatte die Sprache ihren Anteil von zuvor 0,7%, dem Stand der Jahre 2023 und 2024, auf 1,1% gesteigert. Diesen Wert hält sie nun auch im ersten Quartal 2026. Luminate führt das auf die anhaltende Beliebtheit von K-Pop-Gruppen zurück, allen voran BTS. Die 7 Mitglieder hatten ihren Militärdienst absolviert und sind seit diesem Jahr wieder vollständig als Gruppe aktiv. Bemerkenswert ist auch die Entwicklung beim Spanischen. Der puerto-ricanische Rapper Bad Bunny hatte Anfang des Jahres die Halbzeitshow des Super Bowls bestritten, eines der meistgesehenen Fernsehereignisse der USA und damit weltweit für Aufsehen gesorgt. Diese Popularität spiegelt sich in den Streaming-Zahlen wider. Der Spanisch-Anteil stieg von 8,1% im Jahr 2023 auf zuletzt 9,5% im ersten Quartal 2026 und nähert sich damit der 10%-Marke. Alle übrigen Sprachen zusammen kamen auf einen Anteil von 3,4%, ein Anstieg um 1,5%-Punkte gegenüber dem Vorjahr. Luminate wertet die Zahlen als Zeichen eines tiefgreifenden kulturellen Wandels. Selbst durchschnittliche Musikhörerinnen und Hörer in den USA würden diesen Wandel inzwischen deutlich spüren, so das Unternehmen. Die Musikbranche sei heute globaler als je zuvor und Künstlerinnen und Künstler aus dem Ausland könnten mittlerweile eine weltweite Bekanntheit erreichen, die früher allein englischsprachigen Stars vorbehalten war. Noch vor wenigen Jahren hätten internationale Künstlerinnen und Künstler westliche Stilelemente übernehmen oder auf Englisch singen müssen, um in den USA kommerziell erfolgreich zu sein. Als entscheidenden Faktor benennt Luminate die modernen Streaming-Plattformen. Sie ermöglichten es Fans, Musik aus aller Welt auf natürliche Weise zu entdecken, ohne dass ein Musiktitel eigens vermarktet oder in eine bestimmte Sprache übersetzt werden müsste. Sprache sei heute kein Hindernis mehr, sondern eine Brücke zwischen Kulturen. Für die Plattenbranche bedeutet das, dass Labels internationale Künstlerinnen und Künstler fördern, grenzüberschreitende Kooperationen eingehen und mehrsprachige Marketingstrategien entwickeln müssten. Auch beim Blick auf die Herkunftsländer der gestreamten Musik zeigt Korea eine starke Präsenz. Klammert man die USA selbst aus der Auswertung aus, belegt Südkorea mit einem Anteil von 1,8% den 5. Platz, hinter Großbritannien mit 7,8%, Mexiko mit 5%, Kanada mit 4,5% und Puerto Rico mit 3,1%. Damit hat Südkorea Australien überholt, das auf einen Anteil von 1,5% kommt. Wer in Südkorea einen Partner oder eine Partnerin sucht, muss nicht zwingend eine Dating-App oder eine Heiratsvermittlungsagentur aufsuchen. Immer mehr junge Menschen finden ihren Weg in Tempel, Kathedralen und Gemeindehäuser, denn Religionsgemeinschaften haben das Thema Partnersuche für sich entdeckt. Ihre Begegnungsprogramme für unverheiratete junge Erwachsene stoßen auf wachsende Resonanz und manche Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben dort nicht nur einen Partner gefunden, sondern inzwischen auch geheiratet und eine Familie gegründet. Das bekannteste dieser Programme ist Nanen Jeollo, zu Deutsch etwa Ich gehe einfach in den Tempel. Es wird von der Wohlfahrtsstiftung des koreanischen Buddhismusordens Joge betrieben und basiert auf dem sogenannten Tempelstay-Format, bei dem Gäste für kurze Zeit in den Klosteralltag eintauchen. Das Programm geht auf ein bereits 2013 ins Leben gerufenes Tempelstay-Angebot für Singles zurück und wurde 2023 unter dem Namen Nanen Jeollo neu aufgelegt und gezielt auf junge Singles ausgerichtet. Es wurde vom südkoreanischen Ministerium für Gesundheit und Soziales als Maßnahme zur Bekämpfung des Geburtenrückgangs anerkannt. Offen steht es nicht nur Buddhisten, auch junge Menschen anderer Konfessionen oder ohne Religionszugehörigkeit sind willkommen. Seit dem Start im Jahr 2023 haben sich insgesamt über 13.600 Personen beworben, die Konkurrenz ist also enorm. Bis Mai dieses Jahres haben 370 Personen teilgenommen, daraus gingen 83 Paare hervor, eine Matchingquote von rund 50% pro Veranstaltung. Drei Paare haben inzwischen geheiratet und ein Paar erwartet im Juli sein erstes Kind. Die Nachfrage wächst von Veranstaltung zu Veranstaltung. Für das kommende Treffen im Tempel Naksansa in der Provinz Gangwon an der Ostküste haben sich insgesamt 4.225 Personen beworben, 1.665 Männer und 2.570 Frauen. Da nur jeweils 10 Teilnehmende pro Geschlecht ausgewählt werden, ergibt sich eine Gesamtquote von 211:1. Das ist die höchste Bewerberzahl seit Beginn des Programms. Der bisherige Rekord lag bei 2.620 Anmeldungen. Angesichts der großen Nachfrage hat die Stiftung angekündigt, im August eine zusätzliche Veranstaltung für Teilnehmende aus dem Großraum Seoul anzubieten. Seit diesem Jahr wird das Programm zudem regional ausgerichtet. Bisherige Veranstaltungen fanden gezielt für Teilnehmende aus den Regionen Jeolla und Gyeongsang statt. Die Naksansa-Ausgabe richtet sich an junge Menschen aus der Hauptstadtregion und der Provinz Gangwon. Yu Chul-ju von der Joge Wohlfahrtsstiftung erklärt, die ruhige Atmosphäre des Tempels schaffe eine Umgebung, in der sich alle wohlfühlen könnten, unabhängig von ihrer Religion. Die ermutigende Haltung der Mönche und der anderen Teilnehmenden trage zu einer positiven Stimmung bei. Auch die katholische Kirche hat ein ähnliches Angebot entwickelt. Das gemeinsam vom Lebensausschuss der Erzdiözese Seoul und einer katholischen Missionsgemeinschaft veranstaltete Programm Jesus Signal Pijong wird seit 2022 angeboten und findet in diesem Jahr zum 9. Mal statt. Pijong bezeichnet im Koreanischen so etwas wie Exerzitien oder Besinnungstage. Im Mittelpunkt steht weniger das klassische Kennenlernen als vielmehr die Selbstreflexion im Glauben und die Förderung gesunder zwischenmenschlicher Beziehungen. Auch nach Programmende werden die Teilnehmenden durch Folgeveranstaltungen weiter begleitet. Seit Beginn des Programms haben 9 Paare geheiratet. Der One Buddhismus betreibt ebenfalls in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Gesundheit und Soziales das Tabut Dabut Matchmaking Camp. Der One Buddhismus ist eine reformorientierte buddhistische Bewegung, die ihren Ursprung in Korea hat. Das Programm kombiniert Persönlichkeitsanalysen, Kennenlernrunden und Gesprächsformate zu einem niedrigschwelligen Begegnungsangebot. Bemerkenswert ist, dass mehr als 80% der Teilnehmenden keiner Religionsgemeinschaft angehören. Bei jeder Veranstaltung entstehen neue Paare und ein Paar steht kurz vor der Heirat. Was erklärt den Erfolg dieser Programme? Religionsvertreter und Kulturbeobachter verweisen auf eine wachsende Erschöpfung unter jungen Koreanern gegenüber der herkömmlichen Partnersuche, bei der Äußerlichkeiten, Beruf und wirtschaftliche Verhältnisse im Vordergrund stehen. Nach den Worten von Park Dae-sung vom One Buddhismus seien viele junge Menschen müde von einer Begegnungskultur, die vor allem auf äußere Kriterien und Qualifikationen setze. Die Programme der Religionsgemeinschaften bieten hingegen einen Raum, in dem man sich so zeigen könne, wie man wirklich sei. Der Kulturkritiker Kim Honsik ergänzt, religiöse Programme hätten den Ruf, vergleichsweise unbeschwerte Begegnungen zu ermöglichen und spiegelten einen Wertewandel unter jungen Menschen wider, die gesunde Beziehungen und gemeinsame Werte höher schätzten als materielle Kriterien. In Seouls Einkaufsstraßen spielt sich dieser Tage eine ungewöhnliche Szene ab. In Modegeschäften, Kosmetikläden und Supermärkten greifen ausländische Touristen begeistert zu einem kleinen gelben Fläschchen der koreanischen Bananenmilch. Das bauchige Plastikfläschchen, in Korea seit Jahrzehnten ein Alltagsgetränk, hat sich zum neuen Must-Have unter Korea-Besuchern entwickelt. In einem großen Bekleidungsgeschäft in Myeongdong, einem der beliebtesten Touristenviertel Seouls, hat die Geschäftsleitung eigens einen Kühlschrank aufgestellt, um der Nachfrage gerecht zu werden. Eine Mitarbeiterin berichtet, die Bananenmilch verkauft sich außerordentlich gut, rund 90% der Kundschaft seien ausländische Touristen. Ähnliches ist in Kosmetikläden und Supermärkten zu beobachten. Kaum ist die Ware aufgefüllt, ist das Regal schon wieder leer. Ein Mitarbeiter eines Convenience-Stores erzählt, Bananenmilch gehöre neben Dreiecks-Onigiri und Sandwiches zu den Artikeln, die sich am schnellsten verkauften. Viele Kundinnen und Kunden fotografierten ihr Fläschchen noch an der Kasse oder filmten sich beim Trinken. Den Anstoß zu diesem Trend gab das Internet. Ein Beitrag auf der Social-Media-Plattform Threads, der ausländische Touristen beim massenhaften Einkauf von Bananenmilch in einem Convenience-Store zeigte, wurde über 560.000 Mal aufgerufen. Ein YouTube-Video aus dem Jahr 2023, in dem eine Nutzerin in einem Convenience-Store Bananenmilch mit Haselnusskaffee aus dem Beutel mixt, kam auf fast 10 Millionen Aufrufe. Seitdem kursiert die Idee des Bananenmilch-Latte in unzähligen Reisevideos und auf sozialen Plattformen. Wie bereits in diesem Programm am Dienstag vergangene Woche berichtet, sorgte auch das amerikanische Model Hailey Bieber für Aufsehen, als sie bei ihrem Korea-Besuch im vergangenen Monat ein Foto mit Bananenmilch-Latte auf Instagram veröffentlichte. Auch Jensen Huang, Chef des Halbleiterkonzerns Nvidia, verteilte bei seinem Besuch in Seoul in diesem Monat Bananenmilch an wartende Fans, bereits zum zweiten Mal nach einem ähnlichen Auftritt im vergangenen Oktober. Die Touristen selbst erklären ihre Begeisterung auf unterschiedliche Weise. Eine Touristin aus China erzählt, sie sei eigentlich wegen Accessoires in ein Geschäft gekommen und habe dann plötzlich die gelbe Flasche entdeckt, die sie von Xiao Hongshu, einer in China populären Lifestyle-Plattform, schon gut kannte. Sie habe sofort zugegriffen und es schmecke wirklich gut. Eine Reisende aus Rumänien sagt, sie habe die bekannte Kombination aus Eiskaffee und Bananenmilch von vielen Reisenden empfohlen bekommen und wolle sie während ihres Aufenthalts unbedingt ausprobieren. Bananenmilch sei überall leicht zu finden, günstig im Preis und tauche ständig in Online-Reiseinhalten auf. Ein Besucher aus Hongkong meint, der Hauptgrund für die Beliebtheit sei schlicht die Form, das bauchige Fläschchen sei einfach sehr niedlich. In Hongkong gäbe es zwar auch Bananenmilch, aber meist in Tetrapacks. Eine Australierin ergänzt, das Mixen der Zutaten im Convenience Store sei ein Erlebnis für sich und die hübsche Flasche mache es noch besonderer. Bananenmilch ist inzwischen auch als Willkommensgeschenk in Unterkünften angekommen. Mehrere Airbnb-Vermieter in Myeongdong und Hongdae berichten, sie stellten ihren Gästen seit Anfang des Jahres Bananenmilch als Begrüßungsgetränk bereit, mit großem Erfolg. Auch in Online-Bewertungen taucht das gelbe Fläschchen regelmäßig auf. Gäste erwähnen es als angenehme Überraschung im Kühlschrank des Zimmers. Der Kulturkritiker Kim Honsik sieht in dem Phänomen mehr als einen flüchtigen Social-Media-Trend. Banane sei ein weltweit vertrauter Geschmack, der kaum Berührungsängste wecke. Zugleich stehe Bananenmilch als eines der beliebtesten Alltagsgetränke Koreas für ein Stück echter koreanischer Lebensart. Genau das treffe den Nerv junger ausländischer Touristen, die Korea nicht als Kulisse, sondern im richtigen Alltag erleben wollen. Zudem beobachte er einen Wandel im K-Food-Tourismus. Hätten früher Gerichte wie Kimchi oder Bulgogi im Mittelpunkt gestanden, interessierten sich jüngere Besucherinnen und Besucher heute stärker für leichte, unterwegs konsumierbare Snacks und Streetfood.
Schreibende Menschen, KBS Autorenporträt. Hallo und herzlich willkommen beim KBS Autorenporträt Schreibende Menschen. Mein Name ist Jan Dirks. In dieser Sendereihe begegnen wir Schriftstellerinnen und Schriftstellern, Dichterinnen und Dichtern, die die Literaturgeschichte Koreas und der Welt bereichert haben. Lee Bom-sun zählt zu den bedeutendsten Vertretern der koreanischen Nachkriegsliteratur und viele seiner Werke sind bis heute fest im literarischen Kanon Koreas verankert. Lee Bom-sun wird 1920 in Sinanju in der Provinz Südpyongan als zweiter Sohn von 9 Kindern in die wohlhabende Familie eines Großgrundbesitzers hineingeboren. Er besucht eine öffentliche Handelsschule, arbeitet ab 1938 in Pyongyang als Bankangestellter und ist später in der Mandschurei im Verwaltungsbereich tätig. Nach Ausbruch des Pazifikkrieges wird er nicht an die Front geschickt, sondern beginnt 1943 bei der Finanzgenossenschaft in seiner Heimatstadt Sinanju zu arbeiten. Im Oktober desselben Jahres heiratet er und entgeht mit Hilfe eines Verwandten seiner Frau einer Zwangsrekrutierung durch die japanischen Besatzungsmächte, indem er in die Verwaltungsabteilung einer Kohlemine wechselt. Nach der Befreiung des Landes 1945 kehrt er in seine Heimat zurück, doch als die Großgrundbesitzer in Nordkorea unter Kim Il-sungs kommunistischer Regierung immer mehr unter Druck geraten, flieht er 1946 alleine nach Südkorea. Dort arbeitet er unter anderem in der Verwaltung der US-Militärregierung und in der Buchhaltung der Kumgang-Kraftwerksgesellschaft, während er gleichzeitig ein Koreanistikstudium an der Tungguk-Universität aufnimmt. 1947 ziehen seine Frau und seine inzwischen geborene Tochter ebenfalls in den Süden und lassen sich in Seoul nieder. Nach dem Hochschulabschluss verdient Lee Bom-sun seinen Lebensunterhalt als Lehrer. Als 1950 der Koreakrieg ausbricht, muss er sich mit der ganzen Familie, da sie als Vertriebene aus Nordkorea gelten, im Dachgeschoss verstecken. Sein ältester Sohn wird geboren und 1951 flieht die Familie nach Pusan und lebt in einer Kirche in der Nachbarschaft. Schon im Herbst desselben Jahres erfolgt der nächste Umzug, diesmal auf die Insel Koje, wo Lee Bom-sun nun 3 Jahre an der Oberschule als Lehrer arbeitet. Nach Kriegsende kehrt die Familie 1954 nach Seoul zurück und Lee Bom-sun arbeitet nun an der Taegak-Oberschule. Ein Jahr später reicht er auf Empfehlung von Kim Dong-ni eine Erzählung in der Zeitschrift Hyundae Munhak ein und gibt so offiziell sein Debüt als Schriftsteller. In den folgenden Jahren erscheinen die Werke, für die er bis heute bekannt ist und in denen er seine eigenen Kriegs- und Nachkriegserfahrungen literarisch aufarbeitet. Die Leute im Kranichdorf, Schlammbeißer, die verirrte Kugel und Kaltblüter. Die Erzählung »Die verirrte Kugel«, die später auch verfilmt wird, ist eine realistische Darstellung der Lebensbedingungen einer obdachlosen Familie aus dem Norden, die versucht, sich im Süden niederzulassen. Lee Bom-sun weist auf geistige Verwahrlosung und materielle Bedürftigkeit der Kriegsüberlebenden hin, prangert die von Verzweiflung und Defätismus geprägte Mentalität der Nachkriegsgesellschaft an und kämpft um die Anerkennung menschlicher Aufrichtigkeit, die inmitten all des Leids doch auch zutage tritt. Ab den 1970er Jahren, inzwischen literarisch anerkannt, unterrichtet Lee Bom-sun als Professor an der Hankuk University of Foreign Studies. 1982, kurz vor einem geplanten Wechsel an die Hanyang-Universität, stirbt er unerwartet an den Folgen einer Hirnblutung. 2020 wird anlässlich seines 100. Geburtstags zu seinen Ehren der Ibomson Literaturpreis ins Leben gerufen. Das war das KBS Autorenporträt Schreibende Menschen für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Jan Dirks.
Das war das Programm Kreuz und quer durch Korea mit der mit She Is gesungen von Crazy Kwai. Danke ich Ihnen fürs Zuhören und verabschiede mich bis nächste Woche. Tschüss.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie On the Way to the Airport, zu Deutsch auf dem Weg zum Flughafen, aus dem Jahr 2016 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 내가 뭐라 했는데? 내가 뭐라 했는데? Heißt auf Deutsch so viel wie, was habe ich gesagt? Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie On the Way to the Airport einmal an. Die Flugbegleiterinnen Sung Mi-jin und Han Ji-in unterhalten sich bei einem Glas Wein. Ji-in erinnert sich an etwas, was Mi-jin einmal erzählt hat. Mi-jin tut so, als wüsste sie nicht, wovon die Rede ist.
Du, wie 웃어?
나 지금 네 얘기하는 거지?
옛날에 네가 한 얘기가 있는데? 술퍼 마시고?
내가 뭐랬는데?
너 사귀던 남자 희진이 맥주집에서 만났댔잖아.
내가 언제?
에이, 기억하는구만 뭘. 완전 취해가지고 다 털어놨어.
An einer Stelle sagt Song Mi-jin hier, 내가 뭐라 했는데? Was habe ich denn gesagt?
내가 뭐라 했는데?
내가 뭐라 했는데?
내가 뭐라 했는데?
Mit 내가 뭐라 했는데 kann man zum einen signalisieren, dass man sich nicht daran erinnern kann, etwas gesagt zu haben. 너 얘기가 달라졌다? 응? 내가 뭐라 했는데? Das hörte sich letztes Mal aber anders an. Wieso? Was hatte ich denn gesagt? Hören Sie das einmal als Beispielkonversation.
너 얘기가 달라졌다?
어? 내가 뭐라 했는데?
너 얘기가 달라졌다.
어? 내가 뭐라 했는데? 너 얘기가 달라졌다.
어? 내가 뭐라 했는데?
너 얘기가 달라졌다.
어? 내가 뭐라 했는데?
Zum anderen kann man damit sicherstellen, dass das Gegenüber einen richtig verstanden hat. 알았어. 알았다고. 네 뜻대로 해. 내가 뭐라 했는데? Okay, schon gut. Mach, was du willst. Was habe ich denn gesagt? Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
알았어, 알았다고. 네 뜻대로 해.
내가 뭐라 했는데?
알았어, 알았다고. 네 뜻대로 해.
내가 뭐라 했는데? 알았어, 알았다고. 네 뜻대로 해.
내가 뭐라 했는데?
알았어, 알았다고. 네 뜻대로 해.
내가 뭐라 했는데?
Und man kann damit signalisieren, dass man überrascht und betreten ist angesichts der Reaktion des Gegenübers. 왜 화를 내? 내가 뭐라 했는데? 너가 화나게 했잖아. Warum bist du wütend? Was habe ich denn gesagt? Du hast mich doch wütend gemacht. Hören Sie zuletzt auch das noch einmal als Beispielkonversation.
왜 화를 내? 내가 뭐라 했는데?
너가 화나게 했잖아.
왜 화를 내? 내가 뭐라 했는데?
너가 화나게 했잖아. 왜 화를 내? 내가 뭐라 했는데?
너가 화나게 했잖아.
왜 화를 내? 내가 뭐라 했는데?
너가 화나게 했잖아.
Das war's von Alterskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 내가 뭐라 했는데 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zu Musik verbindet auf KBS World Radio. Jede Woche stellen wir hier traditionelle Musik und interessante Musikerinnen und Musiker vor. In unserer heutigen Episode sprechen wir unter anderem über Lieder von der Insel Jeju und den Maskentänzer Lee Yoon-seok. Am Mikrofon ist Alexandra Lottje. Bleiben Sie dran! Der koreanische Begriff Kudok bezieht sich auf einen Babykorb, der früher auf der Insel Jeju benutzt wurde. Der Korb ist locker aus Bambusfasern geflochten. Darin hängt eine kleine Hängematte aus Pfeilwurzranken, auf die das Baby gelegt wird. So kann die Luft zirkulieren und Feuchtigkeit abgeführt werden, wenn das Baby in die Windel macht. Meist waren auf Jeju die Großmütter für die Betreuung der Babys zuständig, während die Mütter im Meer oder auf den Feldern arbeiteten. Die Frauen schaukelten den Korb mit ihren Füßen und sangen Lieder dazu. Manche alten Schlaflieder der Insel Jeju sind bis heute überliefert. Auch das Lied »Prinz von Jeju«, das von dem koreanisch-japanischen Komponisten Yang Bang-on geschrieben wurde, ist sehr bekannt. Der Komponist ist auch unter dem japanischen Namen Kunihiko Ryo bekannt. Sein Vater kam aus Jeju, zog jedoch bereits mit 11 Jahren nach Japan, um der Armut zu entkommen. 1998, viele Jahrzehnte später, konnte Yang Bang-on erstmals die Heimat seines Vaters besuchen. Er war so inspiriert von der Schönheit der Insel, dass er das Stück »Prinz von Jeju« schrieb. Hören wir es heute in einer Aufnahme des Gyeonggi Gugak Orchesters.
Thank you.
Diese Woche möchten wir Ihnen Lee Yun-seok vorstellen. Er ist Praktizierender des Maskentanzes Kosong Ogwangdae. Kosong Ogwangdae ist ein Maskentanz, der aus Kosong im Südosten Koreas stammt. Der traditionelle koreanische Maskentanz besteht hauptsächlich aus Schauspielern in Masken, die sich über die Oberschicht oder abtrünnige Mönche lustig machen. Manchmal handeln die Stücke auch von Konflikten zwischen der Ehefrau und der Konkubine. Der Kosong Ogwangdae ist in seiner ursprünglichen Form bewahrt worden und wurde 1964 als eines der ersten immateriellen Kulturerbe Koreas anerkannt. Lee Yun-seok ist als Bauerntänzer bekannt. Er wurde 1949 in eine Bauernfamilie hineingeboren. In seiner Familie gab es nur wenige Nachkommen. So wurde er kurz nach seiner Geburt von seinem Onkel adoptiert und wuchs behütet auf, geliebt von seinen leiblichen und seinen Adoptiveltern. Aber all die Liebe und Fürsorge machte ihn rebellisch. Also begann er, Gesang und Tanz zu studieren. Nach seinem Militärdienst wollte er sich ganz dem Maskentanz widmen, doch seine Frau war strikt dagegen. Sie machte sich Sorgen, dass er seine Familie vernachlässigen und ein Leben in Dekadenz führen würde. Erst als er versprach, dass er weder trinken, spielen noch betrügen würde, durfte er als Maskentänzer auftreten. Und bislang hält er das Versprechen, das er seine Frau gegeben hat, ein Leben lang. Lee Yun-seok ist ein faszinierender Tänzer. Er ist groß, sieht gut aus und vermag es, sein Publikum in den Bann zu ziehen. In Zeiten des schnellen Wandels bemüht er sich unermüdlich um die Bewahrung des Kosong Ogwangdae und gibt die Tradition an die nächste Generation weiter. Ein Tanzkritiker schrieb über Lee Yun-seoks Tanz einst, »Sein Tanz lässt einen den Duft der Erde riechen. Die Sprünge frisch und energisch wie junge Knospen, die Armbewegungen fließend wie Äste, die schwer mit Früchten behangen sind. Er ist ein Tänzer, der den Tanz von der Erde lernte, wie der Bauer, als der er geboren wurde.« Hören wir nun Black String mit Maskentanz.
Thank you.
Eine beliebte Aktivität für Touristen in Korea ist ein Temple Stay. Dabei können die Besucher einige Tage in einem der vielen traditionellen buddhistischen Tempel verbringen, die umliegende Natur genießen und über sich selbst nachdenken. Zudem gibt es dort gesunde, vegane Küche. Die Teilnehmer von Temple Stays sind oft überrascht, wie früh der Tag im Tempel beginnt. Das erste Gebet findet oft um 3 oder 4 Uhr morgens statt. Dabei spielen die Mönche 4 Perkussionsinstrumente. Bopgo, eine große Trommel, Pomjong, eine große Glocke, Mogo, einen hölzernen Fisch, und Unpan, wolkenförmige Metallplatten. Diese 4 Instrumente sollen gemeinsam alle Wesen an Land, im Himmel, im Wasser und in der Hölle erreichen. Hören wir nun zum Abschluss noch den Teil mit den Metallplatten aus dem Morgengebet des Tempels Sungwangsa. Das war Musik verbindet. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Alexandra Lottche. Bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.